Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Ja, das wird wohl schlimm. Wahrscheinlich noch schlimmer als bei der Finanzkrise vor ein paar Jahren. Und das wird runtergehen bis in die Kommunen.
Also den Städten und Gemeinden droht ein extremer Absturz, insbesondere der Gewerbesteuer. Ich gehe insgesamt davon aus, dass die Kommunen voraussichtlich zwischen 40 und 50 Milliarden Euro Steuereinnahmen weniger haben werden.
Das ist Gerd Landsberg, das ist der Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Und der ist sich sicher, trotz staatlicher Maßnahmen und finanzieller Unterstützung, die Folgen der Corona-Pandemie werden die Kommunen richtig hart treffen. Wir wollen das mal ein bisschen konkreter machen, weil wir euch gerne sagen wollen, was das genau heißt, wenn eine Kommune so viel weniger Geld hat. Wo werden wir das merken können? Und das erfahrt ihr heute im frischen Podcast vom Update am 12. Mai. Außerdem gucken wir auf Werbung und Geschlechterklischees. Das scheint ja irgendwie eine eigenartige Symbiose zu sein. Wir können es auf jeden Fall immer wieder sehen, im Fernsehen und auf Plakaten, was da so an Rollen- und Geschlechterklischees immer wieder verwendet wird.
Zum Beispiel Süßigkeiten für Kinder, Schwangerschaftstest oder Reisebuchung, wenn man sich die Werbung anguckt. Das ist doch noch alles sehr klassisch.
Das ist Verena Gründel aus der Chefredaktion des Magazins Werben und Verkaufen. Und mit der gucken wir mal dahinter, warum sich Werbung immer wieder dieser Stereotype bedient. Danach seid ihr auf jeden Fall ein bisschen schlauer, hoffe ich zumindest. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Heute wird immer ordentlich gerechnet, ne? Aber hier Kopfrechnen und so, Das wird da nicht reichen. Da braucht man schon einen sehr, sehr großen Taschenrechner, vielleicht auch ein Computerprogramm, denn da geht es um riesige Summen. Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat sich heute zusammengesetzt. Das machen die immer zweimal im Jahr und dann genau schätzen die die Steuereinnahmen. Was man wohl jetzt schon absehen kann, es werden viele Millionen Euro weniger sein als noch im vorigen Jahr. Und das hat natürlich etwas zu tun mit der Corona-Pandemie, denn die wird richtig teuer. Die schwarze Null ist nicht mehr, denn der Bund hat Milliardenkredite aufgenommen. Und die Steuereinnahmen sinken aber auf der anderen Seite. Einschätzen kann das Ganze für uns Theo Gers aus dem Hauptstadtstudio. Theo, die Unionsfraktion schätzt, dass es minus 100 Milliarden Euro weniger sein werden an Steuereinnahmen als noch im letzten Jahr. Das klingt nach sehr viel. Ist es das auch?
Naja, das haut schon rein ins Kontor, Sonja. Zumal das ist ja nur eine Seite des Haushalts. Die andere Seite bei den Ausgaben, da haben wir die ganze Zeit jetzt über Mehrausgaben berichtet, über die ganzen Hilfsprogramme für Unternehmen, Solo-Selbstständige, Kleinunternehmer, Krankenhäuser und so weiter. Ich will damit sagen, die Schere öffnet sich gerade gewaltig. Die Ausgaben steigen gewaltig und jetzt brechen auch noch die Einnahmen weg. Und wenn man jetzt fragt, wie schlimm wird das Ganze, dann ist mein Gefühl, es wird schlimmer als vor gut 10 Jahren bei der Finanzkrise. Und um mal so ein Gefühl zu geben, was das jetzt heißt, mal eben 100 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen, übrigens nur in diesem Jahr, das setzt sich ja dann nächstes und übernächstes Jahr nochmal fort. Also 100 Milliarden allein in diesem Jahr weniger, das wirft uns, was so die Steuereinnahmen betrifft von Bund, Ländern und Gemeinden, ungefähr auf das Einnahmeniveau von 2016 zurück.
Aber was heißt das denn? Also 2016, nenn mal eine Zahl oder mach's mal irgendwie an einem Beispiel. Große Zahlen, aber was heißt das?
Naja, wenn man jetzt mal überlegt, wo haut's denn vor allem rein? Wir merken den Staat ja vor allem bei Programmen oder bei Leistungen, die uns unmittelbar betreffen. Und das sind oft dann Leistungen von Städten, von der Kommune, von der Stadt, in der du lebst. Und wenn jetzt zum Beispiel in so einer Stadt, in der du wohnst, die Gewerbesteuer wegbricht, weil eben die Unternehmen gerade keine Gewinne mehr machen, weil die ganzen Arbeitnehmer auf Kurzarbeit sind, da kommen dann erstens die Nice-to-Haves auf den Prüfstand. Also ich sag mal, der schöne Zuschuss fürs Kulturfestival oder die Unterstützung für die Vereine oder das Hallenbad bleibt zu und wird nicht wieder geöffnet. So, und wenn das nicht reicht, und das wird nicht reichen, dann kommen die Investitionen auf den Prüfstand, dann kommt es eben nicht zu dem schönen Neubau von der Kita oder was man sich so gerne leisten würde. Und wenn das immer noch nicht reicht, und das ist auch meine Prognose in vielen Städten, dann geht es richtig an die Substanz. Dann werden die Straßen nicht mehr repariert, dann regnet es bald wieder durch das Schuldach durch und so weiter und so fort. So merken wir Bürger, was es heißt, wenn der Staat mal eben 100 Milliarden Euro weniger zur Verfügung hat.
Sind das denn auch die Bereiche, die du gerade jetzt schon angesprochen hast, wo es wahrscheinlich einfach die größten Probleme gibt? Weil dieser Arbeitskreis Steuerschätzung, der checkt ja wirklich jede Steuer. Also sei es jetzt irgendwie Gewerbesteuer oder irgendeine andere. Also das sind so die Bereiche, wo du sagst, da wird es brenzlig eventuell.
Ja, da merken wir Bürger, dass es brenzlig geworden ist. Wenn jetzt der Bund zum Beispiel oder die Länder weniger Steuern haben, ich sage mal jetzt ein Beispiel, wo es richtig reinhauen wird, das sind alle Steuern, die irgendwie was mit Einkünften und Gewinnen zu tun haben. Also wenn bei uns hierzulande jetzt 10 Millionen Menschen gerade in Kurzarbeit stecken, dann bricht natürlich die Lohnsteuer weg. Oder wenn Unternehmer und Unternehmen keine Gewinne mehr erzielen, weil die Restaurants dicht sind, weil die Kneipen nicht aufhaben, weil die Kinos geschlossen sind, weil keine Messen mehr stattfinden und, dann brechen auch eben Körperschaftssteuer und solche Sachen weg. Das merkt dann eben ein Finanzminister Olaf Scholz, indem er dann eben genau rechnen muss, was kann er sich leisten. Und im Zweifel bleibt ihm dann nur der Wink mit dem Zaunfall. Das heißt, er muss Anleihen begeben, neue Schulden machen und auf diesem Wege versuchen, die steigenden Ausgaben zu finanzieren. Das Problem sind im Moment eben nicht nur die wegbrechenden Einnahmen, die uns die Steuerschätzer prognostizieren werden. Das Problem sind natürlich auch, dass zur selben Zeit die Ausgaben explodieren.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, Neuverschuldung. Also das war ja bisher in den letzten Jahren immer das Gute, diese sogenannte schwarze Null, ne? Also dass Deutschland sich eben nicht neu verschulden musste. Hilft das denn im Moment eigentlich irgendwie weiter, also dass man jetzt ein paar Jahre sparen konnte?
Oh ja, das hilft sehr, sehr sogar und gerade jetzt, denn wir müssen in der Tat nicht knapsen, Sonja. Der Maßstab ist immer, und da muss ich jetzt einmal ganz technisch werden, bitte um Verständnis.
Gerne.
Der Maßstab ist immer der öffentliche Schuldenstand im Verhältnis zu dem, was wir als Wirtschaftsleistung in Deutschland auf die Beine stellen. Das ist die sogenannte Maastricht-Quote, die gilt für alle Euro-Staaten und 60% für den Schuldenstand ist da der Zielwert. Da sind wir im Moment super gut gewesen. Wir waren nach der Finanzkrise, wo wir ja auch viele Milliarden zur Bankenrettung ausgegeben hatten, bei 80% und haben uns durch die Politik der schwarzen Null in den letzten 4, 5, 6 Jahren auf unter 60% wieder heruntergearbeitet. Und wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, dann würden wir jetzt stramm so auf 52% zumarschieren. Und das wäre in der Eurozone ein super, super Wert. Frankreich liegt bei 100, Italien bei 125%. Die gehen jetzt rauf auf 150 und wir durch unsere ganzen Milliardenprogramme, wir werden wahrscheinlich jetzt auf 75% wieder raufgehen. Und das heißt eben für uns, wir können uns noch eine Menge leisten, ohne dass wir es als Bürger merken. Wir müssen aber auch sagen, und das macht mir manchmal so ein bisschen flaue Gefühle, Sonja, was wir im Moment raushauen, innerhalb von wenigen Wochen an Corona-Hilfen und was wir jetzt verdauen müssen, an Steuermindereinnahmen auf der anderen Seite, das wirft uns schuldenmäßig um genau die 10 Jahre zurück, die wir jetzt seit der Finanzkrise damit verbracht haben, unsere Staatsfinanzen halbwegs wieder in Ordnung zu bringen.
Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiterdenken, Theo, was heißt das denn jetzt? Also ist weiter verschulden jetzt die einzige Option oder gibt es noch was anderes?
Naja, außer Schulden gäbe es natürlich theoretisch natürlich die Option Steuern rauf oder Ausgaben kürzen. Letzteres fällt Politikern bekanntlich sehr schwer. Und Steuern rauf jetzt in einer Krise ist auch nicht unbedingt so der Burner, um es mal so auszudrücken. Das demotiviert Leute eher, das muss man einfach so sagen. Aber was man natürlich tun kann, man kann intelligent Geld ausgeben, um aus der Krise wieder rauszukommen. Man kann es im Moment intelligent ausgeben, indem man sagt, wir erhalten einfach mal, versuchen mal unsere Wirtschaftsstruktur, unser Wirtschaftsbiotop Deutschland mit diesen vielen kleinen Unternehmen, mit den Hidden Champions im Mittelstand und auch mit den Großunternehmen. Wir versuchen mal, dieses Biotop über die Krise zu retten. Und man kann natürlich dann, wenn wir wieder halbwegs durch die Krise durch sind, wenn das Virus unter Kontrolle ist und man mal irgendwie dran denken kann, die Konjunktur zu stimulieren, dann kann man natürlich auch intelligent Geld ausgeben. Vielleicht nicht mit einer Kaufprämie die Autoindustrie pampern, sondern das Geld in den Ausbau der E-Mobilität stecken, Ladestationen bauen, um mal ein Beispiel zu nennen. Das sind Dinge, die auch langfristig dann wieder einen Ertrag abwerfen und die dann dazu führen, dass mit diesem, ich sag mal, mit dieser verbesserten Infrastruktur Deutschland dann auch, dass man dann auf dieser Basis wieder Geld verdienen kann, dass die Unternehmen wieder arbeiten können, dass die Leute wieder Geld verdienen, dass die Leute wieder Geld ausgeben können. Das ist eigentlich der eigentliche Weg, auf den es jetzt ankommt. Und das wird eben das Ringen der nächsten Wochen sein, wie wir so einen, ich sag mal, Konjunkturstimulus möglichst intelligent gestalten.
Also die Corona-Krise wird teuer, sehr teuer, das kann man jetzt schon sagen. Hintergründe dazu von Theo Gias.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Moment sind wir ja in dieser Corona-Krise in der Phase, wo es einige Dinge gibt, die gelockert werden. In vielen Bundesländern sind inzwischen sogar Restaurants wieder geöffnet. Was noch zu ist, beziehungsweise streng kontrolliert wird, das sind die Grenzen. Und da wächst die Kritik, vor allem an Bundesinnenminister Horst Seehofer, der an den Kontrollen weiter festhält. Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, was wird denn da gefordert?
Ja, es wird gefordert, dass Schluss ist mit den Grenzkontrollen, und zwar von Politikern, die aus demselben politischen Lager kommen wie CSU-Mann Seehofer. In der CDU ist das zum Beispiel NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Der ist in der letzten Zeit schon häufiger als Befürworter von Lockerungen aufgetreten. Ja, und er hat im Interview mit der Rheinischen Post gesagt, ihn schmerze, dass die Europabrücke zwischen Straßburg und Kiel gesperrt ist. Das ist ein symbolträchtiger Grenzübergang zwischen Deutschland und Frankreich. Und es gibt auch Medienberichte, wonach Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron schon über Lockerungen im Grenzverkehr zwischen den beiden Ländern beraten haben.
Einerseits wird ja an den Grenzen kontrolliert, ob man zum Beispiel Berufspendler ist und deswegen ganz offiziell auch einfach über diese Grenze drüber darf. Andererseits gibt es ja auch noch die Quarantäneregeln. Die wird ja auch immer mehr kritisiert, diese Regel.
Ja, die Regel besagt, dass Reiserückkehrer mit 2 Wochen in Quarantäne rechnen müssen, wenn man nach Deutschland einreist. Für Pendler galt das nicht, aber eigentlich zum Beispiel für einen Mann, der ein Ferienhaus in Schweden hat und wieder zurück nach Deutschland kam. Dieser Mann hat jetzt vor Gericht Erfolg gehabt in Niedersachsen. Das Gericht hat da die Regelung gekippt. Es fand, dass die Quarantäne nur bei Corona-Infizierten oder Leuten mit Verdacht auf eine Infektion geht und nicht pauschal so bei jedem. Der Druck wächst also bei der Quarantäneregelung und den Grenzkontrollen, zum Beispiel auch von Seiten der FDP. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff unterstützt CDU-Mann Laschet.
Grenzen und Infektionen haben miteinander gar nichts zu tun. Deswegen ist es richtig, wenn Armin Laschet jetzt beispielsweise sagt, man soll die Quarantäne für Rückkehrer aus den Niederlanden oder aus Schweden aufheben. Das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr. Grenzen sollten immer nur dann geschlossen werden, wenn es ein Infektionsgeschehen gibt. Ein ganz konkretes, so wie wir das bei Landkreisen auch machen, aber nicht eine pauschale Grenzschließung, das ist der falsche Weg.
Rückendeckung für diese Forderung gab es heute auch vom Robert-Koch-Institut. Das hält Grenzöffnungen in Europa für möglich, wenn sich die Infektionen in den Nachbarländern dann ähnlich entwickeln wie bei uns.
Alexander Graf Lambsdorff hat auch die Landkreise erwähnt. Da gibt es ja inzwischen die 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner-Obergrenze. Wie ist denn da die aktuelle Lage deutschlandweit?
Ja, also dass diese Grenze überschritten wird, das bleibt die Ausnahme. Es soll ja gelten, wenn es in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt innerhalb von 7 Tagen mehr als 50 neue Corona-Fälle gibt, gerechnet auf 100.000 Einwohner, dann soll das jeweilige Bundesland handeln. Aktuell wird diese Grenze in 2 Landkreisen in Thüringen knapp überschritten und deutlicher im Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen. Da sind geplante Lockerungen schon um eine Woche verschoben worden. Die hohe Zahl geht vor allem auf den Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik zurück. In deutschen Schlachthöfen wird deshalb verstärkt getestet. In Coesfeld sind jetzt inzwischen 260 Beschäftigte der Firma Westfleisch positiv auf das Virus getestet worden.
Der Kreis Coesfeld ist bisher der einzige Landkreis, der wegen der Obergrenze Lockerungen verschoben hat. Gibt es weitere Kreise oder Städte, wo sowas ansteht?
Ja, aktuell nicht konkret, aber das kann natürlich schnell gehen, je nachdem, wie sich die Zahlen entwickeln. Der Kreis Greiz in Thüringen, der etwas über der 50er-Marke liegt, wird wohl morgen entscheiden, wie es weitergeht. Dann soll in Thüringen eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten. Interessant ist das Beispiel Berlin. Da will man das Ganze sogar strenger regeln, als es die 50-Einwohner-Marke vorgibt.
Was ist da geplant?
Ja, da will die Landesregierung ein eigenes Warnsystem einführen, bei dem nicht nur die Zahl der Neuinfektionen eine Rolle spielt, sondern auch die Reproduktionsrate, also wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt und auch wie viele Intensivbetten belegt sind. Der regierende Bürgermeister Michael Müller, der sagt, die Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner funktioniert nicht in einer Metropole wie Berlin. Schon bei 30 Infektionen soll das Warnsystem für diesen Bereich auf Rot springen, kommt ein zweites Rot dazu. Dann könnten in Berlin Lockerungen verschoben oder wieder zurückgefahren werden. Es müsste dann aber auf jeden Fall gehandelt werden.
Also eine weitere Sonderlösung in der Corona-Krise. Infos dazu, zu den Forderungen nach offenen Grenzen auch, hatte Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, was soll man eigentlich machen mit dieser ganzen Zeit jetzt in dieser Corona-Krise, ne? Also ist ja zumindest schon mal schön, wenn man nicht ganz allein ist zu Hause, sondern Partnerin hat, Partner oder eine Familie oder ein Haustier. Denn einen Hund oder eine Katze zu Hause haben, mit dem man sich beschäftigen kann, mit dem man rausgehen kann vielleicht auch, das ist sehr wahrscheinlich nicht das Allerschlechteste. Caro Bredendieck aus unserem Team hat sich mit dem Thema Haustiere und Corona mal ein bisschen genauer beschäftigt heute. Caro, wie ist das? Gibt es da gerade ja einen Verkaufsboom eigentlich bei den Haustieren?
In den USA muss man sagen, ja, da haben in zig Städten Animal Shelter, also Tierheime, gemeldet, dass sie leer sind, also dass gar keine Tiere mehr da sind, weil alle mal eben wegadoptiert wurden, zum Beispiel in New York und Chicago.
Und wie sieht es aus bei uns in Deutschland?
Bei uns ist es auf jeden Fall nicht so extrem. Der Deutsche Tierschutzbund hat mir gesagt, dass hier noch längst nicht alle Hunde aus den Tierheimen wegadoptiert sind. Im Gegenteil, in vielen Tierheimen werden gerade weniger Tiere an neue BesitzerInnen vermittelt. Und die Tierheime haben gerade eher Probleme, zum Beispiel was die Finanzen angeht, denn es sind weiterhin da, die versorgt werden müssen. Aber gleichzeitig fallen Veranstaltungen aus, über die sonst Spenden reinkommen. Aber teilweise bekommen die Tierheime schon kuriose Anfragen.
Aha, kurios heißt was?
Ja, da melden sich Leute, die sagen, also im übertragenen Sinne, mir ist gerade ein bisschen langweilig, ist so wenig los, kann ich bitte für 2-3 Monate einen ihrer Hunde haben?
Ach, okay, so zeitlich befristet, 2-3 Monate. Mhm. Ja, das klingt jetzt gerade nicht besonders nachhaltig und schon gar nicht besonders durchdacht. Also vom Prinzip her kann ich das ja schon verstehen, ne? Also man hat einfach Zeit und es wäre jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt eben auch, und damit man sich ein Haustier anschafft. Normalerweise, ja, ist man ja auch gerne mal 8-9 Stunden weg von zu Hause. Und jetzt könnte man einfach zu Hause sein und sich um das Tier kümmern. Das kann ich schon nachvollziehen.
Ja, das hat sich auch Sissi Metzschke gedacht. Das ist eine Radiokollegin von uns. Und seit April ist sie stolze Besitzerin der kleinen Mio. Sissi hat mir gesagt, dass ihr letzter Hund vor über 10 Jahren gestorben ist. Seitdem wollte sie eigentlich wieder einen neuen Hund. Und sie dachte aber immer, ja, so viel wie sie unterwegs ist und so, das geht nicht. Dann hat sie sich jetzt aber doch bewusst dafür entschieden.
Natürlich, ehrlicherweise war es durch Corona ein bisschen einfacher, auch einem Welpen gerecht zu werden, weil 5 Wochen Homeoffice, man war quasi die ganze Zeit mit dem Welpen zusammen, konnte sich kennenlernen, konnte alle 2 Stunden easy rausgehen. Das hätte ich im normalen Alltag wahrscheinlich nur sehr, sehr schwer hinbekommen. Das war natürlich gut, aber jetzt geht es daran, die Kleine daran zu gewöhnen, dass sie auch ab und zu mal eine Stunde alleine sein muss.
Also Sissi ist froh, dass sie Mio jetzt hat, und sie hatte ja auch schon mal einen Hund. Also bei ihr ist das mit Sicherheit keine spontane, unbedachte Entscheidung.
Das ist natürlich der Idealfall, ne? Gibt es denn auch Leute, die sich jetzt ein Tier zulegen und im Endeffekt sagen jetzt nach ein paar Wochen, also ich glaube, das ist auch doch nichts für mich?
Ja, das passiert. Das hat mir Kevin Harris erzählt. Er hat eine Hundeschule in München und er betreibt da auch eine Welpenklappe. Da geben Leute Hunde ab, die sie nicht mehr wollen, oder sie melden sich bei ihm mit Problemen.
Vor der Corona-Krise war einmal im Monat ein Welpe oder ein Hund hier abgegeben worden. Vielleicht jeden Tag ein Anruf. Dann gab es diese Krise. Und dann haben die das Telefon nicht aufgehört.
Also er bekommt viel mehr Mails und Anrufe als früher, und es werden auch mehr Hunde in der Klappe abgegeben.
Und was sind das denn dann für Probleme, mit denen sich die Hundebesitzer da melden?
Das ist ganz unterschiedlich, und es kommen auch ganz unterschiedliche Menschen zu ihm.
Es ist jede Schicht jetzt und sind nicht mehr die typische, wir gehen in Urlaub und der Hund stört, ich muss ins Ausland gehen wegen meiner Arbeit, sind plötzlich neue, sind plötzlich Angst um ihr Leben, Angst um ihre Existenz.
Und das sind nicht nur Leute, die gerade frisch einen Hund haben, sagt er, sondern auch langjährige Hundebesitzer, die sich dann fragen, ja, wie mache ich das, wenn ich in Quarantäne komme, oder die einfach Angst haben, ob jetzt ihr Hund Corona kriegen kann und kann der mich dann anstecken? Solche Fragen.
Klingt auch so ein bisschen nach Überforderung einfach an der einen oder anderen Stelle. Ja. Also das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf Tierheime und eben auch auf die HundebesitzerInnen. Caro Bredendieck hatte die Details für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht ist das ja die Gretchenfrage im Journalismus. Na, wie haltet ihr es denn mit der Diversity in euren Redaktionen? Das wollten die neuen deutschen MedienmacherInnen wissen und sie haben dazu eine Umfrage gemacht. 122 Redaktionen angeschrieben mit der Frage, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten eigentlich bei euch? Und ich sag mal so, beim Ergebnis, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Ich spreche drüber mit der Geschäftsführerin von Neue Deutsche Medienmacherinnen, mit Konstantina Vassiliou-Enz. Konstantina, wie divers sind die Redaktionen in Deutschland?
So genau kann man das nicht sagen. Fast alle haben geantwortet, bis auf eine Redaktion, dass sie es nicht wissen. Also dass eben keine Erfassung stattfindet, dass es dazu keine Daten gibt. Viele sagen auch, es sei aus Datenschutzgründen nicht möglich und das sei doch auch aus Antidiskriminierungsgründen nicht drin. Das könne man doch nicht machen. Also deswegen würden sie uns die Fragen nicht beantworten. Naja, das ist nicht so ganz nachvollziehbar, zumindest nicht in unseren Augen, denn im Moment wird ja auch auf die eine oder andere Art diskriminiert. Sonst wären deutsche Redaktionen eben nicht so homogen.
Was meinst du damit, dass auf die ein oder andere Art diskriminiert wird?
Na, ich weiß es nicht genau. Man kann es nicht untersuchen, nicht so richtig. Es gibt verschiedene, also man kann deuten, dass Untersuchungen aus anderen Berufsfeldern, die das ergeben, durchaus auch auf den Journalismus zutreffen. Nämlich eben, dass Menschen eher Leute einstellen, die ihnen ähnlich sind, dass Bewerberinnen mit nicht deutschem Namen zigmal mehr Bewerbungen schreiben müssen, bis sie überhaupt zum Gespräch eingeladen werden. Auch da gibt es Studien zu. Wir haben alle unbewusste Vorurteile, auch das ist längst erforscht und das hat sicherlich auch damit zu tun.
Um das nochmal festzuhalten, also worum es ja bei euch geht, wenn ihr von divers sprecht, dann meint ihr in diesem Fall bei dieser Untersuchung den Migrationshintergrund. Also das ist das, was im Fokus gestanden hat. Oder fasst ihr den Begriff divers noch weiter?
Natürlich ist der noch weiter gefasst. Also da geht es um Geschlecht, es geht um Alter. Es gibt ganz viele Dimensionen. Aber wo wir Spezialistinnen sind, wo wir die Fachleute sind, ist eben so Menschen aus Einwandererfamilien in den deutschen Medien. Und darum haben wir unsere Umfrage und unsere Studie eben darauf beschränkt.
Warum ist Diversität in Redaktionen eurer Meinung nach wichtig?
Wir haben sozusagen Macht. Das, was wir berichten, das findet statt. Das, was wir nicht berichten, findet nicht statt. Auch wie wir es zeigen, welche Perspektiven wir überhaupt in unsere Berichterstattung mit aufnehmen und welche nicht. Und wenn man über öffentlich-rechtliche Medien spricht, dann hat es auch was mit dem verfassungsrechtlichen Auftrag zu tun, den die haben. Zum einen die ganze Gesellschaft abzubilden, aber auch sie anzusprechen und sie zu bedienen.
Ich glaube, das hat das Statistische Bundesamt festgehalten fürs Jahr 2018. Also der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund für die Gesamtbevölkerung in Deutschland ist ungefähr bei 25,5%. Also da hätten wir in den Redaktionen eigentlich noch einiges zu tun, ohne eigentlich.
Richtig. Wir haben ja auch vor allem ChefredakteurInnen angesprochen und angeschrieben und die haben uns tatsächlich auch alle geantwortet. Und da ist liegt der Anteil bei 6,4%, also von 126 ChefredakteurInnen der reichweitenstärksten deutschen journalistischen Medien haben 8 einen Migrationshintergrund. 6 Chefs, 2 Chefinnen. Das entspricht 6% und ist eben schon sehr, sehr viel weniger als 25.
Ja, das kann man wohl sagen. Woran liegt es denn, dass zu wenige Menschen mit Migrationshintergrund es überhaupt in die Redaktionen schaffen?
Journalismus ist jetzt nicht irgendwie ein Beruf mit einer sicheren Aussicht oder so oder einer finanziellen Sicherheit. Eigentlich braucht man eine Familie im Rücken, die das auffangen kann, weil das eben am Anfang vor allem ein relativ prekärer Beruf ist. Es gibt Vorurteile, die JournalistInnen mit Migrationshintergrund irgendwie entgegenschlagen. Da geht es um irgendwie darum, dass wir beweisen müssen, dass unsere Deutschkenntnisse ausreichend gut sind, auch wenn junge Leute die gleiche Schul- oder Uni-Laufbahn hinter sich haben wie andere mit einem deutschen Namen, die vielleicht aus dem Bildungsbürgertum kommen. Uns wird unter anderem auch unterstellt, dass wir irgendwie eine Art von Agenda haben. Auch dagegen muss man angehen. Und so gibt es eben relativ viele Vorurteile, die man erstmal überwinden muss, um dann in der Redaktion zu landen. Und dort ist es auch manchmal nicht so, dass einem sofort irgendwie alles Vertrauen entgegengebracht wird. Und es ist eben einerseits eine Geldfrage, zum anderen ist es so, dass Journalistinnen und Journalisten oder Redaktionen ihr Personal einfach hauptsächlich aus der Mittelschicht und dem Bildungsbürgertum rekrutieren. Das ist traditionell so.
Wir haben jetzt auch mal bei uns geguckt, Konstantina, also bei Deutschlandfunk Nova hier in der Redaktion. Auch wir sind weniger divers als die Gesamtgesellschaft. Das kann man ruhig mal so sagen. Was kann eine Redaktion eurer Meinung nach tun, um eben diverser zu werden?
dass man Mehrsprachigkeit oder interkulturelle Kompetenzen als eine zusätzliche Qualifikation ansieht, nach der man auch sucht, also die Leute wirklich ansprechen, weil das passiert eben in vielen Ausschreibungen nicht, dass das irgendwie eine Rolle spielt und dann fühlen sich eben junge Leute im Migrationshintergrund oft einfach wirklich überhaupt nicht angesprochen. Und auf der anderen Seite, also der Bandbreite der Möglichkeiten, kann man Quoten einführen, softe Quoten von mir aus, aber zu sagen, okay, also das nächste Mal, wenn wir Leute suchen, dann haben Menschen natürlich immer bei gleicher Qualifikation, also immer nur das Vorurteil, dass dann plötzlich schlechte Leute in die Redaktion kommen, aber haben Menschen, die irgendwie einem dieser Diversitätsmerkmale entsprechen, die mitbringen, haben die Vorrang gegenüber gleich qualifizierten Leuten, die eben auch wieder aus der Mittelschicht, aus der Deutschen kommen.
Menschen mit Migrationshintergrund sind in deutschen Redaktionen unterrepräsentiert. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Neue Deutsche MedienmacherInnen. Und ich habe darüber gesprochen mit der Geschäftsführerin Konstantina Vasilio-Enz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wollen reicht nicht. Man muss es einfach auch mal machen.
Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da. Gehören in die Waschküche. Wie Amateurfußball. Nur in Zeitlupe. Aber weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir haben Pferdeschwänze.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Werbevideo der Commerzbank. Die unterstützen die Frauennationalmannschaft. Und dieses Video und ein weiteres von einem Automobilkonzern sind ausgezeichnet worden. Und zwar mit dem pinken Pudel. Das ist ein Preis für geschlechtergerechte Werbung und ins Leben gerufen hat ihn Pink Stinks. Das ist eine Organisation, die sich gegen Sexismus und Homophobie einsetzt. Rollen und Gender-Klischees in der Werbung. Ändert sich da etwa gerade was? Ich habe mal nachgefragt bei Verena Gründel aus der Chefredaktion des Magazins Werben und Verkaufen. Die beschäftigt sich schon länger mit dem Thema. Frau Gründel, also dieser Preis jetzt an zwei Werbeagenturen, zwei Videoclips, die eben zeigen, dass man durchaus auch gerne und gut in der Werbung mit Rollenklischees brechen kann. Wie sieht es denn insgesamt aus? Also wenn man sich jetzt mal die anderen Werbungen anguckt.
Ja, also einmal finde ich, sind es wirklich zwei richtig tolle Beispiele. Also es sind wirklich sehr schöne Kreationen und sehr emotionalisierend und damit auch herausragende Kampagnen, finde ich. Also sie haben schon Leuchtturmcharakter, brechen mit den Gender-Klischees und zwar auch auf überraschende Art und Weise. Und sie kommen hauptsächlich von Branchen und Marken, die weibliche Zielgruppe mehr in den Fokus rücken. Da sehen wir es tatsächlich häufiger, dass bewusst mit Rollenklischees gebrochen wird in der Werbung, denn viele Marken wollen mehr weibliche Zielgruppen ansprechen und das ist eben in diesen beiden Fällen in der Automobilbranche und auch in der Bankingbranche gerade der Fall. Deswegen macht das natürlich aus Marketing-Sicht absolut Sinn. Oft sieht man das auch bei Sportartikelherstellern, die vermehrt mit Frauen werben, die zum Beispiel an ihre Leistungsgrenzen gehen und Stärke demonstrieren. Aber das sind tatsächlich herausragende Beispiele. Und wenn wir zum Beispiel uns Werbung von Konsumgütern anschauen, also wenn wir einfach mal die Werbeblöcke in den Fernsehsendungen durchschauen, dann sehen wir, dass da doch noch viel mit Klischees gespielt wird. Also zum Beispiel Süßigkeiten für Kinder, Schwangerschaftstests oder Reisebuchungen, wenn man sich die Werbung anguckt, das ist doch noch alles sehr klassisch.
Woran liegt das denn? Also liegt es wirklich daran, weil sich Klischees besser verkaufen?
Also ich glaube, in vielen Fällen ist es tatsächlich so, um mal bei diesen Beispielen zu bleiben, dass Frauen einfach oft die Lebensmittel für Kinder kaufen oder den Schwangerschaftstest. Und deswegen haben wir uns daran gewöhnt und es fällt keinem mehr auf. Aber zum anderen gibt es tatsächlich Studien, die sagen, dass die Wahrnehmung da auseinanderklafft. Also ich habe eben nochmal recherchiert und eine Studie von 2019 gefunden, die besagt nämlich, dass Marketingentscheider zu 90% sagen, dass sie Frauen in den Werbekampagnen positiv darstellen, aber die Konsumenten dagegen finden, dass weniger als die Hälfte des Frauen in der Werbung angemessen dargestellt wird. Da kann man einfach noch viel machen, da ist noch viel Potenzial nach oben und es muss auch nicht unbedingt heißen, dass wenn ich mit diesen Gender-Klischees breche, auch wenn wir uns alle daran gewöhnt haben, dass es dann schlechter funktioniert. Aber man muss auch sagen, es erfordert immer ein bisschen Mut, denn natürlich kann das auch sehr stark polarisieren. Also ich erinnere mich an eine Kampagne von Gillette aus dem letzten Jahr. Da ging es um Rasierer für den Mann. Die haben sich die MeToo-Bewegung zum Anlass genommen.
Oh ja, ich erinnere mich, da gab es aber auch heftig Gegenwind und Kritik. Ne?
Genau, das wollte ich sagen. Die haben die Stereotypen in Frage gestellt und es ging um toxische Männlichkeit und auch um Mobbing. Und das gefiel natürlich nicht vielen und viele haben dann auch angekündigt, mit der Marke zu brechen. Deswegen, es erfordert auch immer Mut und wer diesen Mut nicht hat oder ihn sich nicht leisten kann, der bleibt eben eher bei den alten Mustern.
Aber was müsste sich denn da ändern? Also jetzt bei WerbemacherInnen und den Firmen, die eben Werbung machen, wie könnte da so ein Umdenken funktionieren?
Ich denke, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema. Dafür ist so ein Preis, denke ich, eine gute Möglichkeit. Und was ich sehr wichtig finde, ist, wir brauchen mehr Diversität in den Agenturen und in den Marketingabteilungen. Denn wenn wir diverse Teams haben, dann haben wir mehr verschiedene Ansichten aus der Welt, die zusammenkommen. Und dann kann man leichter aus diesen Klischees ausbrechen. Man sieht das ja zum Beispiel auch in Hollywood. Da ist es eigentlich ähnlich. Viele Filme und Serien werden männlich gedacht. Deswegen haben wir sehr viele männliche Hauptrollen. Und Frauen sind meistens dann erst die zweite Hauptrolle oder die Nebendarsteller. Und wenn Filme und Serien aber von Frauen gemacht werden, dann werden sie oftmals anders gedacht und wir haben andere Hauptrollen und andere Typen in den Filmen. Ich will damit natürlich nicht sagen, dass nur Frauen Werbung machen sollten, auf keinen Fall, aber wir brauchen immer einen guten Mix, jung, alt, Frau, Mann, unterschiedliche Einstellungen, Religion, sexuelle Ausrichtungen, wie auch immer. Und dann, glaube ich, können wir auch insgesamt die Gesellschaft besser abbilden in der Werbung und am Ende natürlich auch besser ansprechen.
Verena Gründel aus der Chefredaktion des Magazins Werben und Verkaufen darüber, warum Werbung und Rollenklischees immer noch gerne Hand in Hand gehen und was sich und wie sich da etwas ändern könnte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.